FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Heute mit einer Sonderfolge. Immer wenn was Besonderes passiert, dann haben wir uns gedacht, wir sollten noch mal was tun in einer anderen Richtung. Nicht nur das Alltägliche oder den spieltagsbezogenen, die spieltagsbezogene Analyse, sondern auch ein paar andere Sachen. Und in dem Fall ist etwas passiert. Ich hatte irgendwann auf den Kalender geschaut, also meine Wenigkeit, und habe festgestellt, Mensch, wir haben ja bald den 15.03., da war doch was. Und irgendwann ist es mir eingefallen. Ja, da war die Premiere des Heinz-Flohe-Films. Und da ich an dem Film beteiligt war, ist es immer schwierig, selber die Fragen zu stellen. Und deswegen macht das heute unser Co-Host, der ab sofort, zumindest für heute, die Moderationstätigkeit hier übernimmt. Julian Witzel, herzlich willkommen. Und du darfst weitermachen und den weiteren Gast vorstellen.
Ja, dann haben wir natürlich noch, also zu meiner Linken erstmal Ralf Friedrichs auch hier. Und den Regisseur des Films, der Frank Stephan. Hi.
Hallo.
Genau, der Film Heinz-Flohe, der mit dem Ball tanzte.
Was da sehen wir es ja auch noch schön plakatiert.
Genau.
Genau. Bitte. Der jährt sich jetzt zum 10. Male oder hat sich jetzt schon zum 10. Mal gejährt. Ja, berichtet vielleicht einfach mal selber. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, oder du in erster Linie natürlich du gesagt hast, ich muss einen Film über den Heinz machen und das sollte auch die Nachwelt sehen, was der Mann konnte und was an ihm so besonders war.
Ja, warum? Einfach deshalb, weil ich wusste, als der starb 2013, dass die große Gefahr besteht, dass er völlig vergessen wird. Er war als Spieler bereits schon sehr unterbewertet. Und nach dem tragischen Tod dachte ich, dass das ganz sicherlich erst recht passieren wird. Also dass man ihn überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen wird und auch gar nicht mehr am Zettel hat. Und das war ja auch tatsächlich so. Schon damals, noch zu Lebzeiten, war es ja so, dass selbst unter FC-Fans der Name längst nicht den Stellenwert hatte, den er eigentlich hätte haben müssen. Und das ließ mir keine Ruhe. Also das ließ mir deshalb keine Ruhe, weil ich Flohe erstens einmal persönlich kannte. Ich war mit ihm, wenn man so will, so ein bisschen befreundet gewesen und ich habe ihn kennengelernt kurz nach dem Ende der Karriere und hatte ihn allerdings vorher bereits als Jugendlicher schon in der Radrennbahn damals förmlich studiert. Also ich habe am Zaun gehangen und habe den beobachtet und glaubte zu wissen, dass er halt wirklich was ganz Besonderes ist. Und zwar jetzt nicht irgendwie was Besonderes jetzt, sondern wirklich eine ganz andere Dimension, ganz anderer Spieler. Also als alle anderen, die da spielten. Obwohl beim FC also wirklich verdammt gute Spieler damals jedenfalls
waren. Auch deutschlandweit.
Deutschlandweit, ja.
Also kann man schon sagen, dass das sofort ins Auge gefallen ist.
Ja, mir zumindest. Ne? Also wie sich rausstellte, ja auch noch ein paar anderen Leuten. Aber das war dennoch jetzt damals auch schon in den Medien keineswegs so das große Thema, dass man wusste, was das für ein Juwel ist. Ne? Und das juckte mich und ich habe mir damals gesagt, man muss irgendwas tun, man muss irgendwas machen. Und da kam halt die Idee bei mir zustande, dass ich dachte, also das Einzige, was da hilft, ist halt das Ganze zu visualisieren, den Versuch zu machen, das zu visualisieren, was hat der Mann geleistet, was hat er gemacht und diese tragische Lebensgeschichte nachzuerzählen. Das war für mich zumindest ein interessanter Filmstoff und dann habe ich mich halt dran begeben, das zu tun und zu versuchen zu organisieren und auch zu finanzieren. Ne?
Also das sollte auch die Hauptmessage quasi sein, dass man nicht sagt, das war ein, ich sage jetzt mal, x-beliebiger Nationalspieler aus den 70ern, sondern schon ein absolutes spielerisches Unikat.
Ja, ganz genau.
Also ich denke auch, wenn ich nochmal ergänzen darf, er hat mehr, danke.
Ja, ich dachte jetzt auch mal das Wort erteilen.
Entschuldigung, man ist ja gewöhnt zu moderieren, ne? aber jetzt mal ohne Spaß. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass die Ideenfindung, da war ich natürlich nicht dabei, weil es sein Gedanke war. Aber ich glaube, das war noch in der Frühphase. Da haben wir beide mal, da waren wir bei einem Fanclub irgendwo in der Eifel, weiß nicht mehr, wo wir genau waren. Auf jeden Fall hat er mich im Auto dann gefragt, was hältst du von der Idee? Ich will das, ich mach das. Das war dann, ich vermute mal, irgendwas im Herbst 2013, also er ist ja im Juni 2013 verstorben. Und ich weiß nicht, ob du dich da überhaupt noch erinnern kannst. Nee. Ich auf jeden Fall von der Eifel bis nach hier, das dauert ein bisschen. Ich habe die ganze Zeit ihm nur gut zugeredet. Natürlich hatte er auch Bedenken. eben, was gerade schon fällt, Finanzierbarkeit, macht die Familie mit und all diese Dinge. Und ich habe immer versucht, dagegen zu reden, klar. Aber natürlich war es irgendwo auch ein gewisses Risiko, das Ganze allein zu machen, mehr oder weniger. Und aber ich habe nichts getan, um das auszureden. Weil natürlich, mein Heinz Floh und das haben wir beide ja gemeinsam, also totale persönliche Fans von ihm regelrecht waren. Das habe ich bei keinem anderen Spieler weltweit jemals so empfunden. Ich bewundere gute Spieler, aber bei Heinz Floh war es wirklich so, das war mein absolutes Idol. Und so wie uns beide, das haben wir glücklicherweise dann auch relativ schnell gemerkt, ging es ja vielen anderen auch. Und dadurch kam das, hat das dann Fahrt aufgenommen, so will ich es mal nennen.
Ja, du sprachst das schon an, die Finanzierung des Films. Wie lief das genau ab?
Wie lief das ab? Ja, also vielleicht auch noch kurz gesagt, ich hatte kürzlich von jemandem gesagt bekommen, also es gab ja ein paar kleinere Berichte jetzt auch über die Tatsache, dass der Film 10-Jähriges hat. Mhm. Und einer der Dinge, die da publiziert worden sind, war halt eben, dass ich gesagt hatte, dass das Ganze ein ziemliches Risiko war und dass ich da hätte auch durchaus bei Pleite gehen können. Und das wäre so der kleine Unterton gewesen von wegen, verdammt nochmal, warum hat der 1. FC Köln das nicht bezahlt oder irgendwer sonst, irgendwie Filmförderung oder sonst irgendjemand. So war das aber nicht gemeint. Ja. Also ich war sehr froh drum, dass das keiner bezahlte, damit mir keiner reinreden kann, wie ich das zu tun oder zu machen habe. Also insofern, das hat nichts damit zu tun, dass ich auch jemals den FC angegangen wäre, hätte gefragt, könnt ihr mir nicht irgendwie mal da behilflich sein. Ich habe das nur deshalb gesagt, weil allgemein im Nachhinein sich für mich herausstellte, viele Leute denken, naiverweise, das muss ja irgendeiner bezahlt haben.
Nee, das wäre ein FC-Film. So.
Genau.
Also ja. Der FC hätte das im Auftrag gegeben,
genau.
Wäre halt der Regisseur gewesen,
ja, und hat so hätte ja, das umgesetzt. Genau, und irgendwie kommt dann irgendwie so ein Check um die Ecke und dann kannst du irgendwas machen. Nee, so war es nicht. Das zu machen, und das war schon verdammt viel Geld, worum es da ging, das war unter anderem dadurch finanziert worden, indem so ein Crowdfunding aufgelegt wurde und das Ganze auf den Weg dann nicht komplett, aber zu einem nicht unerheblichen Teil finanziert werden konnte, weil wir sind durch die ganze Weltgeschichte geflogen. Ne? Also ich war wegen Lukas Podolski, um den zu interviewen, in London damals gewesen. Wir haben also wirklich keine Tour ausgelassen, um wirklich Zeitzeugen zu interviewen. Und das war schon ein ziemlicher Aufwand.
Das ist ja ein guter Punkt, wo ich direkt einhaken kann. Das fällt ja im Film auch auf. Es gibt unfassbar viele Interviewpartner. Ralf hat es in seinem Text jetzt auch nochmal geschrieben, 33 an der Zahl. Wieso diese Menge? Und vielleicht auch, wer hat euch oder dich auch beide im Besonderen beeindruckt? Also ich fand zum Beispiel die Weißweiler-Witwe unheimlich patent. Also ich fand, da hat man gehört, die hatte schon Ahnung von der Sache. Also ich habe zu der Zeit hier nicht gelebt, aber es fand nicht so, das blieb mir haften jetzt so.
Ja, da war ich jetzt nicht dabei, da muss Frank erzählen, wie das bei der Weißweiler-Witwe war und ja, welche ich am meisten.
Weil man muss ja sagen, da waren ja Granden des deutschen Fußballs dabei, ja. Ne? Heinkes, Niersbach, Netzer, ja. Beckenbauer auch mit einem, finde ich, sehr markanten Statement, muss man ja sagen, einer der besten Techniker der Welt, ja. Ne? War ja sein O-Ton.
Ja.
Ja.
Der kann es beurteilen. Ne?
Ja.
Also, ja, ich weiß nicht, ich kann ja auch noch mal kurz was dazu sagen, dass gerade diese vielen, ich war bei einigen, der waren längst nicht bei allen dabei, also eigentlich bei den wenigsten, aber gerade die genannten, da war ich dann schon dabei, außer bei Heinkes. Günter Netzer hat mich zum Beispiel total beeindruckt, was mich fast ein bisschen gestört hat. Der Mann hat mir meinen Traum zerstört 1973, als er im Pokalfinale den Ball ins Tor abfälschte versehentlich. Also,
ja gut, du hast genug Finals gesehen.
Ja, ja, genau. Aber das stimmt wohl, aber es waren zu wenig Siege dabei.
Okay.
Aber jetzt mal davon abgesehen, Netzer war wirklich total patent. Und er war auch, da schließt sich der Kreis, nachher auch eine große Hilfe bezüglich der Rechte, gerade für die WM-Rechte. Da kann der Frank sicher gleich noch mehr zu erzählen. Weil er ja auch in dem Bereich tätig war. Ne? Und das waren wirklich, ich glaube, das Wichtige war auch einfach, dass es eben nicht nur die Kölner Soße war, dass du halt immer die ewig gleichen, nichts gegen, die waren ja auch alle dabei, Overath, Kullmann, wie sie alle heißen.
Ja, deswegen meine ich, beeindruckend ist halt diese Bandbreite, finde ich auch von,
genau.
Von also, Jugendfreunden zu, bis hin zu Kölner Legenden, aber halt auch deutschen Fußballlegenden, muss man ja sagen.
Richtig.
Ne? Also eben, dieser ganze Kreis, der dabei war.
War nicht immer einfach, wenn ich alleine an den Tag der Nationalmannschaft da denke, Tag der Weltmeister, aber wir haben dann doch interessante Statements bekommen. Aber Frank kann da natürlich noch viel mehr erzählen, hat ja alle anderen auch vor der Flinte gehabt.
Ja, also 33 waren es wohl, aber es hätten auch 63 sein können. Ne? Also das, die Skala war eigentlich nach oben offen. Im Nachhinein waren einige dabei, wo ich mir gedacht habe, scheiße, verdammt nochmal, hätte ich gerne auch noch gehabt. Ne?
Wen zum Beispiel?
Da war zum Beispiel einer, Gerhard Welz, der auch schon tot ist mittlerweile. Einer der besten Torhüter überhaupt. Und der, den habe ich erst danach, nach dem Film, erst überhaupt kennengelernt. Und was der auch noch so an Geschichten zu erzählen gehabt hatte, war so toll, dass ich mich danach dann geärgert habe, dass ich den nicht kontaktet habe. Mhm. Man hätte noch viele, viele andere Leute kontakten können. Also ärgerlich war auch, dass damals zu dem Zeitpunkt die Sache da mit Uli Hoeneß war, dass der abkömmlich war, sage ich jetzt mal.
Unbeschäftigt.
Und nicht zur Verfügung stehen konnte, leider.
Ja.
Muss ich sagen. Und ja, es gibt noch einige Leute, wo ich mir dachte, das hätte man gut verwenden können.
Ne? Uwe, gerade da musst du halt mal einhaken. Uli Hoeneß hat ja im Nachhinein dazu noch ein Statement dir gegeben. Er hat den Film bekommen von ihm.
Ja.
Und Herr Schlauber war beeindruckt. Ne?
Ja, ja. Also ich habe später nochmal mit ihm darüber gesprochen, aber nur so am Rande bei so einem Fußballspiel. Und ja, das war schon auch interessant, was der dazu noch sagen konnte.
Ja, und auch tief bewegt, glaube ich.
Ja, ja.
Das war so, da hat sich bedankt bei dir. Er hat gesagt, danke für diesen Film. Also das hast du mir jedenfalls damals erzählt.
Ja, ja.
So war es ja,
ja
wohl auch. Und ja. Ja. Kann man nur sagen, also das hat da, glaube ich, schon Eindruck hinterlassen, auch bei ihm.
Wie lange warst du dann mit der eigentlichen Produktion so beschäftigt? Also wann fiel wirklich für dich so der finale Startschuss?
Ja, das ging erst los, das konnte erst losgehen, als die Familie sagte, okay, mach das.
Mhm.
Und die Familie war halt Ulla, seine Frau, die auch schon tot ist.
Leider, ja.
Und Nino, sein Sohn. Und ich kannte die beiden vorher nicht.
Ja.
Ich kannte ihn halt, ne? Obwohl ich ihn eigentlich ganz gut kannte, auch ein paar Mal öfters bei dem zu Hause war und so. Aber die beiden hatte ich nie so richtig kennengelernt.
Ne?
Und deshalb musste ich das erstmal überhaupt aufbauen und davon überzeugen, dass es Sinn macht, diesen Film überhaupt zu produzieren. Das gelang, Gottlob. Und ja, also erst ab dem Moment ging der Startschuss los. Und das war so Ende 13. Und das gesamte Jahr 14 hindurch wurde daran intensiv gearbeitet. Und dann im März 15 erschien der Film dann.
War das denn während der Produktion, sage ich mal, jetzt auch nochmal auf der Kippe für dich? Oder hättest du gesagt, egal, jetzt ziehe ich es durch, auch wenn es für mich dann ein ganz krasses Risiko birgt?
Ja, ja. Nee, also wenn du einmal drin steckst, dann kommst du nicht mehr raus. Also da musst du, ob du willst oder nicht, das muss irgendwie klappen.
Wir haben aber wohl Phasen, wo man, klar, wenn das Geld, natürlich das Budget irgendwann knapp wird und dann da geht es ja auch um Spielszenen, um Rechte, wie eben bereits erwähnt, das meinte ich ja
es gab so
Netzer, wo dann ein bisschen ist unser Rabatt, glaube ich, gegeben hat, so will ich es mal nennen, oder?
Ja, das ging da, also man muss wissen, die WM Spielszenen, die es gibt oder überhaupt sämtliches Material von WMs obliegt halt der FIFA damals hatte die Agentur von Netzer diese Rechte verwaltet, die sitzen in der Schweiz und ich hatte mit denen dann Kontakt aufgenommen und das waren also utopische Minutenpreise, die für diese Sequenzen hätten bezahlt werden müssen. Das wäre nicht machbar gewesen. Das waren also x-tausend Euro, die pro Minute hätten bezahlt werden müssen und das ist dann wirklich zum Sozialtarif möglich gewesen, die zu verwenden, dank Netzer.
Da sind wir ja so ein bisschen bei deiner Aufgabe.
Ja.
Was war eigentlich deine Aufgabe?
Ja, was war meine Aufgabe? Ich hatte tatsächlich eine. Also ich habe ja mit dem fertigen Film nichts zu tun gehabt. Also außer, dass ich natürlich ein bisschen beratend auch tätig war und das müsste aber eigentlich mit rein oder das. Aber die Haupt- und Kernaufgabe war wirklich Spielszenen sichten. Und zwar von 1966 an bis zum letzten Spieltag sozusagen, bis 1860 München dieses brutale Foul passiert ist. Und das war letztendlich das, was ich gemacht habe. Ich habe mir dann halt dann klar, ich habe erstmal geguckt, wo hat er immer ein Tor geschossen? Er hat ja insgesamt, ich weiß, 70, 76 oder.
Bundesliga?
Ja, so insgesamt.
Um die 80.
Ja, aber ich meine 77, hätte ich nachgesehen.
Ist auch so, das kommen natürlich noch die Pokaltore etc. Habe ich natürlich alles mir dann rausgesucht und da, wo er auch, wo ich gemerkt habe, dass, wo ich teilweise auch aus der Erinnerung noch wusste, das waren besondere Spiele. Aber da kannst du ja, ich meine, ich war damals, als ich das so wahrgenommen habe, war 1970, 71 vielleicht, 72, da ging das richtig los. Ne? Mhm. Das, und da war er ja schon lange Jahre aktiv. Er war seit 66 dabei. War natürlich nicht sofort Stamm, aber trotzdem, das hat alles Frank erlebt. Ich habe diese Frühphase nicht erlebt. Und mhm. da war es natürlich für mich ganz besonders interessant.
Selber nochmal einzutauchen.
Genau. Mhm. Diese Spielszenen nochmal nachzuempfinden und auch die Entwicklung des Spielers, aber auch allgemein des Fußballs zu entdecken. Das war wirklich witzig, weil in dem Zeitraum, 66 bis nun mal, ja, bis fast 1980, 1979, 1. Dezember ist das faul gewesen. In dem Zeitraum hat sich nicht nur sein Spiel entwickelt, das konntest du sehen, sondern auch der ganze Fußball. Mhm. Wesentlich schneller geworden, natürlich auch technische Innovationen. Am Anfang war das ja wirklich grausam, weil ja nur eine Führkamera, die hin und her ging. Und das war auch ein bisschen ein Problem. Da hatte Frank auch ein bisschen Sorge. Diese hervorragende Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat, wie er, diese Kunst quasi, richtig, ob die richtig eingefangen wurde. Das war natürlich oftmals gar nicht der Fall. Zum Glück gab es auch viele Spiele, wo mal extra Kameras dabei waren, mhm. wo es dann, also Halbfinale DFB-Pokal, erinnere ich mich, gegen Offenbach, wo er zweimal mit der Hacke aufgelegt hat, einmal für Overath, einmal für Capellmann. Da waren zum Beispiel auch Hintertorkameras dabei, was ja auch nicht immer der Fall war. Also diese Spielszenen zu sichten, das war eine Arbeit, die unheimlich umfassend war, die aber auch unfassbar viel Spaß gemacht hat. Also ich habe hier an meinem Arbeitsplatz gesessen mit einer offenen Flasche Kölsch, die wurde auch nie leer, und habe die Nächte durchgeguckt, weil, hey, ich meine, du hast den digitalen Schlüssel zum deutschen Fußballarchiv. Ne? Und wenn du dann natürlich das, temporär leider nur, wenn du dann natürlich das alles dann nachempfinden kannst nochmal, da versinkst du dran. Und ich habe Spielszenen noch und nöcher gefunden, es waren sogar am Ende welche über. Leider. Aber das wäre nicht mehr gegangen.
Ist dir denn bei den Sequenzen noch was anderes aufgefallen, was du vielleicht gar nicht mehr so in Erinnerung hattest, über Flo speziell?
Ich sag's ganz offen, ich war erstmal total erleichtert, dass nicht alles nur eine kindliche Überhöhung war, mhm. sondern eine Überbestätigung fast schon. Ich hatte vieles schon wieder vergessen, also bis auf die Kernszenen, sage ich mal, wird ja immer wieder genannt, das 1-1 gegen Gladbach, ne, das 1000. Tor, ne, da gibt überhaupt dann die letzten Double-Spiele, wo er dann also dann das Double quasi perfekt gemacht hat durch seine entscheidenden Tore auch in St. Pauli. Aber er hatte so unfassbar viele kleine Facetten in seinem Spiel. Und das fand ich toll, dass ich das sogar vom ersten Tag an sozusagen seiner Karriere bis zum Schluss diese Entwicklung verfolgen konnte. Und was mich auch überrascht hat, dass Frank hat mir das zwar auch gesagt, aber das ist dann visuell nochmal belegt worden, dass er am Anfang ja eher so der Rastelli war, ne, so der aber dann sich immer mehr weiterentwickelt hat. Ne, so dass er auch davon Overath, glaube ich, sehr profitiert hat am Anfang. Und weil es ja auch ein Zweikampf, den man den beiden immer angedichtet hat, ja in der Form gar nicht gegeben hat, weil Flore dem gar nicht gemacht hat. Der ist halt immer mehr in diese Spielmacherrolle reingewachsen. Und das fand ich total faszinierend, das anhand der Spielszene zu beobachten.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon einhaken will oder will es nachher machen, doch ich mache jetzt.
Ja.
Irgendwie pikant ist es ja aber dann trotzdem, dass quasi seine größten Erfolge oder der richtige Stern dann doch trotzdem aufging, als Overath weg war.
Das ist so. Das ist so. Und da hat, glaube ich, jeder seine eigene Sichtweise. Also es gibt ja immer sehr viele auch alte Veteranen, mit denen man aber sowas diskutiert.
Weil ich war zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal, ich war überrascht, was heißt überrascht? Ich hätte jetzt immer gedacht, das wäre schon so ein kleiner Grabenkampf, aber der Wolfgang Overath hat sich ja ausschließlich lobend über ihn geäußert und auch die Mitspieler,
ja.
was das Zusammenspiel der beiden anging. Ne?
Also Frank kann da gleich noch explizit Stellung zu nehmen. Meine Meinung zu der Sache ist, dass Overath am Anfang, wobei ich das nicht genau beurteilen kann, weil ich es ja nicht gesehen habe, ich war noch zu klein, zu jung und konnte das nicht noch genau verfolgen. Aber ich glaube, dass am Anfang sehr von Overath profitiert hat, aber hinterher, ich sag mal, der Verein es auch irgendwann verpasst hat, den Flohe noch mehr, sage ich mal, die Chefrolle mit zu übergeben. Mhm. Aber Overath hätte die auch nie abgegeben. Und das Spiel wurde meines Erachtens dadurch auch zu ausrechenbar vom FC, weil Overath natürlich wie selbstverständlich die Chefrolle hat und wenn er gut drauf war, Weltklasse, wollen wir nicht drüber reden, also absoluter Weltklasse-Mann, dann war alles okay. Aber es gab irgendwo einen Moment, wo ich der Meinung war, da war Flo eigentlich schon ihm über, weil Overath natürlich auch älter wurde und vielleicht auch nicht mehr so den Hunger hatte, ich weiß es nicht, obwohl er ja sehr ehrgeizig war. Aber Und das hat man beim FC ein bisschen verpasst. Und deswegen auch mit den Titeln, das hätten durchaus mehr sein können. So hat er nur in der Spätphase davon profitiert. Jetzt kann Frank noch mal seine Sichtweise dazu darlegen. Ich weiß nicht, ob die ähnlich ist. Eher eine andere. Ne?
Nö, aber nicht unbedingt, nein. Aber man hat halt aufgrund der mangelnden Titel, die halt in der Zeit vorher eingefahren worden sind, dadurch ist es halt nicht so mit dem Namen verknüpft. Ne? Also wenn der jetzt, sagen wir mal, im Pokalendspiel gegen 1968 gegen Bochum 5 Tore gemacht hätte, dann wäre das auch nochmal was anderes gewesen. Ne? Also hat er aber nicht. Und wenn der im Pokalendspiel 73 nicht gegen die Latte, sondern ins Tor geschossen hätte und der FC hätte das Ding damals gewonnen, hätte das auch anders ausgesehen. Oder 76, auch noch zu einer Zeit, als er mit Oberrat noch zusammenspielte, in der Nationalmannschaft die Europameisterschaft gewonnen hätte. Und. Ne? Oder wenn er 1974 von Schön wenigstens 5 Minuten noch im Endspiel eingewechselt worden wäre oder so. Ne? Also das sind alles solche Situationen, die irgendwie auch unglücklich und tragisch waren, also auf der Kippe standen, hätte auch genau anders sein können. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, die Zeit vorher, also speziell in der Radrennbahn ab 1971, das war eigentlich die Phase und die Zeit, wo sich dieser Mann zu diesem außerordentlichen Solisten mauserte und dort halt eben im echten, konkreten Punktspiel Dinge machte, die sonst niemand machte. Mhm. Das war so diese...
Gibt es übrigens auch ein extra Buch noch zu, ne?
Ja.
Mythos Radrennbahn.
Richtig.
Ja.
Total top.
Das war halt eine Zeit, wo jemand da so seine kreative Spielwiese entdeckt. Spielwiese ist vielleicht auch jetzt das verkehrte Wort. Also wo jemand Dinge machte, die halt zu dem Zeitpunkt niemand machte. Und das war das Besondere. Zu der damaligen Zeit gab es halt weltweit nur einen Spieler in meinen Augen, das war Johan Cruyff, der auch nur ähnlich, aber der war sogar noch nach meiner Einschätzung besser als Flo, aber aus anderen Gründen. Aber das war halt eine Sache, wo er sich entwickelte, Oberrat hin oder her, spielte keine Rolle und der FC profitierte in der Radrennbahn vor allen Dingen deshalb davon, weil Oberrat seine Rolle spielte, lange Pässe, er ging dann auch mit nach vorne. Und Flo ganz anders. Flo spielte anders. Und die gegnerische Mannschaft stand vor dem Riesenproblem, dass sie gegen zwei Systeme spielte. Zwei unterschiedliche Systeme. Einmal Flo mit Kurzpassspiel und den Dribblings und den unerwarteten Pässen. Oberrat mit den wahnsinnig langen, ausgesprochen präzisen Bällen. Das war sehr schwierig für andere Mannschaften, da überhaupt Luft zu kriegen. Also ich habe dort Spiele erlebt, wo wirklich... Und das gibt es auch heutzutage nicht mehr, wo halt eine Mannschaft, eine gegnerische Mannschaft von den 90 Minuten, 80 Minuten im eigenen Strafraum verteidigte. Das war die Situation.
Da gibt es ja einen Film, diese eine Situation, also das ist natürlich nur die eine Situation, aber die eigentlich wie ein Beispiel zu sehen ist, wie der FC in seiner Zeit auch absolute Top-Mannschaften dominiert hat, den damaligen Europapokalsieger Bayern München. Also mit dem doppelten Doppelpass, die Szene meine ich.
Ja, ja.
Und im gleichen Spiel, wo er dann und der Ball aufgelegt wird und
Was war das? 5-1 oder das?
Es waren 4-3 am
Ende. Achso, okay.
Dann... Aber das 5-1 war ein anderes Spiel. Das war auch ähnlich gewesen. Also von daher, dieses 4-3 war aber noch fast noch ein bisschen deutlicher, weil es klingt nicht deutlich, aber die zwei Tore haben sich am Schluss eingefangen, wo die sich dann schon geschont haben. Ne? Also jedenfalls nach meiner Erinnerung. Mhm. Es ist auf jeden Fall so, dass dieses Spiel und vor allem die Szenen, die du da siehst, beweisen, dass die jede Mannschaft der Welt wirklich beherrschen konnten. Die Bayern waren damals das Nonplusultra in Europa. Ein Beispiel noch, 1972, Deutschland wird Europameister. Alle reden davon, wie toll dann auch diese Blockbildung Bayern München, Borussia Mönchengladbach und großartig beste Mannschaft aller Zeiten. 6 Leute, die da im Endspiel in Brüssel gestanden haben, 72 bei der Europameisterschaften, haben nur 3 oder 4 Wochen vorher beim 1. FC Köln dieses 5-1 Spiel eingeschenkt bekommen. Also der FC war damals mit seinen Leuten in der Lage, jede Mannschaft der Welt zu dominieren. Sie waren halt einfach nicht konstant genug. Das war das Problem. haben sich dann in Offenbach eine Pleite abgeholt oder bei Wuppertaler SV oder was auch immer.
Ja, jetzt geht es vom Wuppertal ins Residenzkino, da fand die Premiere statt. Ja, berichtet doch mal von dem Tag.
Für mich einer der größten Tage meiner beruflichen Laufbahn, was den Bereich hier angeht. Frank wird das sicher noch anders empfunden haben, aber für mich war es einfach großartig. Ne? Also, weil wenn du dann da sitzt und du siehst, ich meine, ich durfte ja selbst in dem Film auftreten, das ist dann schon ein komisches Gefühl, wenn du sonst Indiana Jones da guckst und dann siehst du auf einmal dich selbst da in Großaufnahme an dieser Theke da hinten stehen. Also das war schon ein bisschen merkwürdig. Und du hast natürlich Angst, hoffentlich habe ich keinen Mist verzapft. Hat er jetzt nicht die eine Sequenz genommen, das wusste ich ja nicht, was er daraus nimmt. Er hat das ja wie so ein Regisseur, also wirklich ein Regisseur, wie ein Komponist alles zusammengefügt. Und Gott sei Dank waren da ein paar Aussagen dabei, mit denen ich noch leben kann. Aber das ist nur das Ego. Das andere ist halt, dieser Film an sich wirkt halt auch mal im Kino nochmal anders. Wenn du dann das Raunen hörst, erstaunt, wie die Leute staunen, was da gerade passiert. Mein Gott, ne, das kennen wir ja heute gar nicht mehr. Ne? Und dann kommt das, was die Leute dazu sagen. Und dann die Reaktionen direkt natürlich am Ende, was soll ich sagen, Standing Ovations. Also wenn du da keine Erdrückpelle mehr kriegst, dann bist du tot. Aber jetzt...
Ja, jetzt. Ja, also... Das ist so zwiespältig. Ne? Einerseits, dass das 10 Jahre her ist, kommt dir so vor, als wenn das völlig unwirklich ist, dass das ja keine 3 Jahre her wäre, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so Momente, wo ich sage, das ist 100 Jahre her. Ne? Also das ist ganz komisch, so dieses persönliche Empfinden der Sache. Ich weiß nur damals, dass es halt aufgrund des ganzen Trubels und des Stresses, im Grunde genommen ist das an mir auch mehr oder weniger, selbst sogar an dem Tag vorbei geflogen, mehr oder weniger, die ganze Geschichte. Ich habe das in der ganzen Dimension gar nicht so wirklich zum damaligen Zeitpunkt wahrgenommen. Also muss ich sagen, also man war völlig mit Kleinigkeiten beschäftigt. Sind die DVDs auf dem Weg dahin? Ist dies, ist das, ist jenes? Wer kommt nicht und so weiter. Also das war alles so in der Hektik des Arbeitens mehr oder weniger untergegangen. Das, was als Ergebnis bei der Sache am Ende dann ja rauskam, nämlich ein unglaublicher emotionaler Jubel. Man hat es ja auch während des Films selbst gemerkt, die Leute haben auch teilweise ja Szenenapplaus gegeben und so. Ich habe damals da unten gesessen. Aber das habe ich gar nicht wirklich wahrgenommen, muss ich sagen. Ich habe andere Sachen irgendwie so beiläufig wahrgenommen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass Wolfgang Overath, der kam also wie immer erst ganz zum Schluss und der Overath ist dann mit seiner Karre dann bis vors Kino gefahren, ist da raus und ist da rein und hat sich da hingesetzt. Die Kiste stand weiterhin davor und irgendwie haben sie ihm gesagt, ne, also das geht aber nicht. Ne, und so, ach, das geht schon, ist kein Problem. Und ich darf das. Also das sind so Dinge, die bei mir noch so im Kopf geblieben sind. Natürlich auch andere Sachen, klar. Aber es war halt schon, ja, wie soll ich sagen, es war eine unglaubliche.
Also, aber unglaubliche Erfahrung. Aber da der Film quasi wie ein Film auch nochmal doppelt an dir vorbeilief, kannst du jetzt auch gar nicht sagen, was so der emotionalste Moment an diesem Tag für dich persönlich war. Vielleicht schon der Moment nach dem Schlusspfiff, sprich nach dem Ende des Films, so die krassen Reaktionen, oder kannst du das gar nicht so in Worte fassen oder so einfangen?
Schwierig. Also mir schwante wohl in dem Augenblick, als klar war, dass die Leute begeistert sind, da schwante mir, das könnte wirklich alles klappen. Das war so der Eindruck und das war eine unglaubliche Erleichterung. Mhm. Wir sind später dann noch rüber in so ein spanisches Restaurant da um die Ecke gegangen und haben dann noch stundenlang da rumgesessen und quasi den Event nochmal nachträglich gefeiert und da fiel so eine Last von einem. Mhm. Also das war wirklich echt spürbar. Aber die Tretmühle ging halt sofort lustig munter weiter. Ne? Also kurze Zeit später ging ja dann Berlin los, ne? Und auch das war ja ein völlig unerwarteter Erfolg.
Genau, beschreib mal generell die Reise. Wie war im Vorfeld schon geplant, dass es dann auf richtige Deutschlandreise ging?
Nee, das nicht, nein. Nein, also das war auch Glück, so gesehen. Ne? Der Bürger Schmidt heißt der machte damals, der war Organisator von diesem 11mm Fußballfilmfestival und es stellte sich heraus, dass der so ähnlich wie wir absoluter Flohe-Fan war. Und weil der davon irgendwie Wind bekam, dass dieser Film in der Mache ist, hatte der sich damals mit mir in Verbindung gesetzt und gesagt, unbedingt, unbedingt muss der Film bei uns auf der 2015 auf dem Festival laufen. Und das, er wollte sogar, dass die Premiere dort bei dem Festival läuft. Und das habe ich damals dann auch den Leuten in Residenz gesagt. Also Berlin wollte das unbedingt, aber ich habe dann gesagt, nee, mache ich nicht, das machen wir in Köln und nicht in Berlin. Und ein paar Tage später war dann halt eben Berlin und Berlin ist mir auch, die erste Geschichte damals in Berlin ist an mir auch völlig vorbeigerauscht irgendwie. Ich habe nicht im geringsten damit gerechnet, dass der Film überhaupt eine Chance hat, irgendwie da prämiert zu werden. Das hatte ich wirklich überhaupt nicht am Schirm, weil es liefen da wirklich unglaubliche Produktionen, die richtig teuer waren. Also dagegen war der Flohe-Film lächerlich von der Kohle her. Aber das ist es halt nun mal eben. Ne? Du kannst so viel Geld reinpumpen, wie du willst in irgendeinen Film, der kann trotzdem langweilig sein oder überdreht oder was weiß ich.
Ja, Messi und BVB waren damals.
BVB-Film. Es gab aber auch, ich meine, was war das noch? Es war
noch ein paar andere.
Ich meine, auch über, war nicht über Cruyff auch was? Nee, Ronaldo oder so. Oder nee, Messi.
Messi. Ja, genau, wie gesagt. Ne? Aber die waren alle dahinter gelandet. Ne? Und das, ja, da kann man stolz drauf sein, muss man echt sagen. Also das,
ja, als dann das Ergebnis kam, das hatte ich überhaupt nicht am Schirm.
Und war dann klar, dass ihr auch noch in andere deutsche Städte geht, um das aufzuführen?
Das war der Plan, das war der Wunsch, sagen wir so.
Ja.
Es war keineswegs sicher, dass das gelingt, aber ich bin zunächst eher davon ausgegangen, das wird in Köln passieren und Umgebung halt. Mhm. Ist ja auch umfangreich passiert. Aber dass das dann später dann auch sogar in Hamburg, in München, in Dortmund unter anderem dann auch noch als Krönung sozusagen im Bundestag, das Ding lief, also das war schon toll, das war schon super.
Auch da die Reaktionen einhellig und vor allem fast, das war schön, das war so eine richtige fraktionsübergreifende Sache, ne? Alle Parteien dann sozusagen beteiligt waren, sich das angeguckt haben und alle einer Meinung waren, das war super. Wir haben da Gespräche geführt, auch mit einigen durchaus bekannten Politikern. Ralf Brinkhaus war damals eine relativ große Nummer, also nur als Beispiel. Und einige andere auch, das würde jetzt auch zu weit führen. Und natürlich das Schöne war, dass du es in der Politik ganz bei den Großkopfarten, sag ich mal, mitbekommen hast. Und genauso beim Jupp um die Ecke in der Kneipe. Wir waren ja nicht nur in den, was Frank gerade sagte, in diesen großen Kinos. Wir waren ja auch teilweise wirklich in Gaststätten und haben das so, also und immer wieder das gleiche Ergebnis. Und das fand ich herausragend, weil das überall funktioniert hat. Überall. Gab keinen Ort, wo es nicht funktioniert.
Ja, und so auch die kleineren Sachen sind eigentlich noch fast das Schönste so bei sowas. Ne? Also ich war zuletzt noch, was heißt zuletzt, ist auch schon fast wieder ein Jahr her, in der Nähe von Stuttgart. In Stuttgart wohlgemerkt, also im Dunstkreis von Stuttgart, besser gesagt, in so einem kleinen, wirklich ganz kleinen, aber toll gemachten Kino. Und derjenige, der das da managte, dieses Kino, der hatte sich da mit mir in Verbindung gesetzt. Und da bin ich damals da auch hingefahren und war dann bei dieser Vorführung. Und da waren keine 20 Leute. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Weil diese 20 oder 15 Leute, die da waren, die hatten irgendwie irgendwann irgendwo mal den Namen gehört, aber nicht mehr als das. Und natürlich Stuttgarter oder Leute halt aus der Ecke da. Und die waren, weiß ich, die waren regelrecht geflasht von dem, was sie da sahen.
Also das war, muss ich auch mal ganz klar sagen, ist das auch, war ja auch das Geheimnis dieses Films, ist, dass es vereinsübergreifend. Das hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ab einem bestimmten Moment war es auch völlig egal, ob da Gladbacher, die das auch gesehen haben, ich kenne Gladbacher, die den Film gekauft haben, weil sie einfach natürlich dann auch diese Fußballromantik, so nenne ich es mal, auf der einen Seite, aber auch die persönliche Geschichte und natürlich einen riesen Fußballer sehen wollten. Als wir bei den Löwen in München waren, übrigens auch das einzige Rote, was da überhaupt eine Chance hatte, in den Fanshop zu kommen, war halt das Flohe-Buch und der Flohe-Film. Da siehst du hinter allem Blau, 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 ne, siehst du nur einen einzigen roten Artikel, und das ist der Flohe-Film, ne, weil der ja auch eine Zeit lang bei 60 München gespielt hat. Ne, das war faszinierend zu beobachten auch.
Kannst du dann sagen, in dem Sinne, dass du auch deine Ziele erreicht hast, das, was du gerade quasi am Anfang angesprochen hast, dass diese Person Flohe die Bekanntheit mehr Bekanntheit verdient hat und vor allen Dingen auch mehr Nachklang verdient hat?
Ja, auf jeden Fall. Also sagen wir mal so, eins ist auf jeden Fall, denke ich, gelungen. Der Stellenwert von Flohe hier im Rheinland ist eigentlich jetzt an dem Punkt, wo er immer schon hätte hingehört, zu Spielerzeiten, danach und jetzt. Das ist, denke ich, nicht zuletzt dank Film und Buch passiert. An der Sache bundesweiter arbeiten wir noch dran.
Aber hat sich auch verbessert.
Ja, hat sich auch durchaus verbessert.
Da komme ich gleich vielleicht noch mal kurz zum Abschluss. Aber
wir müssen auch so lange.
Ja, lange. Aber du wolltest ja noch ein kleines Geheimnis verraten. Hat sie mir noch mit auf den Weg gegeben.
Der Film ist jetzt 10 Jahre alt. Ich haue es jetzt raus. Ich habe auch nicht mit Frank vorher gesprochen. Es gibt so ein Easter Egg, ne? So ein schönes Osterei in dem Film. Ich warte eigentlich seit 80, 90 Vorführungen, die wir bestimmt schon hatten, dass irgendwann mal einer was sagt. Ich glaube, es ist Minute 57, ne? Da ist es, glaube ich, passiert. Ich hatte ja die Szenen, wie gesagt, alle rausgesucht und hatte unter anderem aus seinem allerersten Bundesligaspiel, also Debütspiel, in Braunschweig am dritten Spieltag, das war, glaube ich, am 2.9.1966, eine Szene rausgesucht. Und ich habe ja nachher, weiß ich, hunderte von Szenen verschickt, habe auch immer was dabei geschrieben, aber da ist dann in dem ganzen Stress scheinbar runtergegangen, dass das kein Tor von ihm war, sondern das war das 1-0-Siegtor für Eintracht Braunschweig, was Lothar Ulsaß, der auch die Nummer 8 hatte, getragen hatte. Das Tor wurde gezeigt und es ging mir aber eigentlich darum, dass er an dem Gegentor beteiligt war, so nach dem Motto, ich sage, der redaktionelle Gedanke dahinter war, gleich in deinem ersten Spiel, ne, hat er gleich ein Tor mit verschuldet. Ne. Man kann das auch sehen, wie er sich total ärgert, ne, wie er dann hinterher dann an den Kopf packt und so, ne, so flohmäßig sich aufregt. Das hast du in diesem ersten Spiel schon gesehen, weil er das Tor nicht verhindern konnte. Er war im Zweikampf, konnte das Tor aber nicht verhindern und hat sich tierisch aufgeregt. Und das hat bis heute keine Sau gemerkt. Und das ist jetzt das kleine Geheimnis, das kleine schmutzige Geheimnis des Films. Ist uns ein kleiner Fehler passiert.
Das wäre jetzt was man eventuell nochmal aufgreifen könnte, weil du schriebst ja auch in deinem Artikel, den du jetzt anlässlich des 10-Jährigen auch geschrieben hattest, dass insgesamt noch sehr viel Material übrig gewesen sei, also über oder um die 30 Minuten, die nicht im Film gezeigt wurden. Der Gedanke, der dann kommt, ist vielleicht, ob es nochmal eine Art Fortsetzung geben könnte, um Flohfilm 2.0.
Ja, das wäre natürlich denkbar mit den Szenen, aber ich glaube, die Geschichte ist erzählt. Ne? Also Frank, wie siehst du das?
Ja, ich denke auch, also also ich wäre für nichts abgeneigt, aber die Situation vor 10 Jahren hat sich halt auch fundamental geändert. Also jetzt meine ich das vom ökonomischen her. Mhm. Also erstens mal, ich hatte das riesengroße Glück, dass zu dem damaligen Zeitpunkt halt die DVD noch ein Medium gewesen ist, das auch in großen Stückzahlen verkauft werden konnte. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und ich habe das schon zwei Jahre später schon dank der Tatsache, dass wir den Double-Film ja dann gemacht haben, gemerkt, dass schon da die Verkaufbarkeit von DVDs innerhalb von wenigen Monaten so gesehen schon gesunken war. Also mir fehlt jetzt irgendwie die Fantasie, Streaming ist keine Alternative, meines Erachtens. Ich sehe das nicht. Also die Leute streamen nicht, den Flohe-Film zum Beispiel. Ich hatte den jahrelang jetzt auf so einer eigens dafür eingerichteten Plattform gehabt. Wird überhaupt nicht angenommen. Und dafür wird auch scheinbar nicht bezahlt. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall fehlt mir mittlerweile die Fantasie, wie sowas umsetzbar ist. Finanziell meine ich. Also da fehlt mir wirklich die Fantasie. Ich würde es machen, wenn es ginge, klar.
Ja. Aber Buch und DVD sind weiterhin erhältlich, ne?
Nee, Buch nicht. Also Buch ist schon lange ausverkauft. Und da ist das Problem noch umso gravierender. Bücher werden auch nur noch im begrenzten Umfang gekauft eigentlich. Und ich würde es nicht riskieren, jetzt nochmal eine zweite Auflage zu machen. Dafür muss man viel zu viel wiederum investieren, Kapital binden und so weiter. Das geht nicht. Also wer das Buch nicht hat, hat Pech gehabt, so gesehen.
Ne? Aber die DVD, die bleibt?
Die bleibt, ja.
Die bleibt. Die kann man auch immer wieder nachpressen lassen.
Dann ist das an euch Zuschauer auch nochmal der Gedanke, wer es nicht hat, unbedingt nachholen, kaufen und ihr Wenn ihr es nicht habt, ist euch bisher was entgangen, weil ich fand es, auch wenn ich in der Zeit nicht gelebt habe, wirklich unfassbar emotional. Hätte ich selber nicht gedacht. Also,
ja, du hast ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ja. Sag mal dein Empfinden, das ist ja für uns jetzt auch mal interessant.
Ja, also in erster Linie habe ich auch gedacht, man liest und hört das ja immer so die klassische Glorifizierung und dann taucht man aber halt, wie ihr sagt, rein, auch dank der Szenen, ja, dank der O-Töne, der vielen Interviewpartner und merkt halt, dass dieser Spieler, ohne selbst dabei gewesen zu sein, dass er was ganz Besonderes war. Und das habt ihr, du, in diesem Film absolut geschaffen. Also großes Kompliment von meiner Seite.
Das ist besonders viel wert, weil du eben aus einer anderen Generation stammt und auch andere Fußballer gesehen hast beim FC.
Ja, gut, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Aber naja, also das ist ja schon mal viel wert, wenn wir auch deine Generation erreichen.
Auf jeden Fall.
Das ist ja auch das Ziel, ne, dass man sagt, also man will alle erreichen, die rund um den ersten FC Köln tätig sind oder aktiv sind als Fan oder was auch immer. Und deswegen auch von mir nochmal die Bitte, also falls ihr euren Eltern, aber auch euren Enkeln einen Gefallen tun wollt, es ist immer noch möglich, diese DVD zu bestellen und die lohnt sich einfach, man muss es einfach sagen. Eben weil ich an der Entstehung selber nicht beteiligt war, kann ich nur sagen, Frank, du hast ein Meisterwerk geschaffen. Ich bin da absolut von, ich war vom ersten Moment an überzeugt und es wird eigentlich mit jedem Jahr besser. Also, und ich weiß nicht, wie wir da noch einen zweiten Teil schaffen kann. Ja, ich glaube, wir müssen Schluss machen. Soll ich abmoderieren?
Gerne.
Vielen Dank dafür. Hervorragend. Ich fühle mich bestens von dir befragt und dann hoffentlich auch.
Ja, ja.
Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Tschüss. Ciao.
Das waren die FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Bitzel und exklusiven Gästen. Demnächst wieder auf allen Kanälen.